Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Silke Burmeister zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler. 1966 in Hamburg quasi schon als Journalistin, Kolumnistin und Autorin auf die Welt gekommen, schrieb Silke Burmeister für fast alle Zeitungen, die bundesweite Auflagen haben. Der Einfachheit halber seien hier die Magazine genannt, welche sich noch nicht mit ihrem Namen schmücken durften. Die Bild, Sportbild, Autobild und die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine Zeitung. Wenn sie gerade einmal nicht damit beschäftigt ist, wissenslustigen Newcomern das kreative Schreiben beizubringen oder einen Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung abzuräumen, ist die Frau mit dem Kolumnentitel Kriegsreporterin selbst Jurorin. Dann kann sie fairerweise Preise verteilen, anstatt sie nur zu gewinnen. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, Silke Burmeister.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören. Jedes Mal überlege ich wieder. Dabei müsste ich es eigentlich langsam wissen. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Und danach dann archiviert, nachhörbar im weltweiten Internet über Soundcloud oder über iTunes als Podcast und über andere Kanäle auch. Silke Burmeister ist ein zweites Mal zu Gast hier in dieser Sendung und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Mein Name ist Johnny Häusler. Silke, als du das letzte Mal hier warst, herzlich willkommen erstmal.
Hi.
Du musst erstmal Hallo sagen, entschuldige bitte. Wir haben natürlich schon geplaudert vorher, bevor die Mikros auf waren. Meine Güte, habt euch nicht so. Als du das letzte Mal hier warst, hast du nach der Sendung, hast du erzählt, ja, ich schreibe gerade an einem Buch und hast so ein bisschen erzählt, worum es geht, hat das angedeutet und dann habe ich gesagt, und wenn das Buch rauskommt, kommst du wieder her.
Ja, das weiß ich noch ganz genau.
Siehst du?
Ja.
Und genau so haben wir das jetzt gemacht.
Zu meiner Überraschung ein wenig.
Wieso?
Weil das Thema so ein Emotionsthema ist und Emotionen und Coolness nicht so gut zusammenpassen und ich dachte, das ist hier alles total cool.
Ach, ich finde ja Emotionen cool. Das ist der Trick. Das ist hier die emotionellste Sendung im deutschsprachigen Radio. Ich finde das Thema überhaupt nicht uncool, aber ich weiß natürlich, was du meinst, weil wir kriegen ja eher, oder ich kriege ja öfter mal so eher die Kritik an der Sendung, dass ich oft mit Menschen in meinem Alter spreche und dann redet man über vergangene Zeiten und so. Was ich auch völlig okay finde, solange es nicht in Nostalgie ausartet oder in so einer verklärten Nostalgie, sondern wenn ein paar witzige Geschichten dabei rauskommen. Aber man ist ja nicht nur das, was man vor 20, 30 Jahren mal war, sondern man ist ja auch im Hier und Jetzt. Und du bist Mutter, ich bin Vater und das, was du schreibst in deinem neuen Buch, was jetzt auf dem Markt ist, das ist ein wichtiges Thema, weil das, glaube ich, ganz viele Mütter und auch Väter betrifft.
Jetzt muss man diesen Menschen, die zuhören, erstmal sagen, worum es geht.
Genau. Aber es war eine super Überleitung.
Ja, ich dachte aber, ach so gut, dann sag du.
Nee, eigentlich musst du es erzählen. Das heißt Mutter Blues, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Und es geht um viel mehr, aber es geht unter anderem, der erste Aufhänger sozusagen ist der Trennungsschmerz, wenn die Kinder aus dem Haus gehen.
Nee, tatsächlich ist es der Schmerz, wenn die Kinder groß werden.
Oder so.
Bei mir setzte das relativ früh ein. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 20 und als der in die Pubertät kam mit all diesen irrsinnigen und lustigen und in den Wahnsinn treibenden Auswüchsen von Ablösung und Nerv nicht, da war mir klar, das ist jetzt hier der Anfang vom Ende. Ich habe gedacht, okay, also wenn der mit 18 aussieht, dann sind das jetzt noch 4 Jahre. Und in dem Moment setzte so ein Schmerz ein. Mhm. Und von daher, also viele empfinden das erst, wenn die Kinder ausziehen oder machen sich es vielleicht auch vorher nicht bewusst, aber bei mir ging das dann los und ich habe ein paar Jahre lang leider ziemlich gelitten, muss ich mal ehrlich sagen.
Das schreibst du auch und das, was an dem Buch am meisten umhaut, finde ich, ist, dass es echt, also das schreibt der Verlag auch so darüber, es stimmt aber, ich lese das jetzt nicht ab, aber es ist tatsächlich wahnsinnig ehrlich vor dir selber.
Ja.
Und das macht dich auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Interviews jetzt noch kommen und wie viel du machst und so, aber das macht dich natürlich vor anderen Menschen auch angreifbar. Immer wenn man von sich selber öffnet und auch über eigene Gefühle redet und über Schwächen und so, dann wird man ja auch so ein bisschen angreifbarer und öffnet sich halt für Leute, die einen gar nicht kennen. Ist dir das schwer gefallen?
Also tatsächlich war das ein Knackpunkt. Und ich glaube, als wir uns damals trafen, habe ich gar nicht gesagt, ich schreibe an einem Buch, sondern ich glaube, ich habe gesagt, ich überlege. Ich weiß es aber nicht ganz genau, aber weil das war, hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich mich dazu wirklich durchgerungen habe. Und es gab so, weil genau das natürlich der Punkt ist, dieses Nacktmachen. Und es gab da ein Anruf irgendwann und dann war Klaus Lemke dran, der Filmemacher, den ich sehr, sehr mag und Der hat irgendwie, der mag mich auch und der fühlt, wenn es mir nicht gut geht. Und der rief gerade an und der hat mir so wahnsinnig toll zugeredet und hat halt echt, also hat einfach so Sachen gesagt, so dieses, du, ja, das ist peinlich, aber du musst peinlich sein, mhm, sonst bist du nicht gut. Und sei peinlich und steh dazu, dass du deinen Sohn so liebst und wie Lemke halt so ist. Und das hat mir unglaublich geholfen. Und tatsächlich empfinde ich eher jetzt das so, dass mich, also beziehungsweise andersrum, ich hatte dann, also es gibt ja noch die, trotzdem immer noch die rationale Ebene, wo man überlegt, oder macht man ein Sachbuch oder. Aber das, von dem ich dachte, das, was ich mitteilen will, ist eigentlich, da geht es schon auch um mich. Also ich kann nichts anderes als über meine Gefühle reden. Und dann versuchen, eine Reflexionsebene aufzumachen. Also wieso ist das so? Was erleben wir Frauen so? Warum leiden wir? Und dann hoffen, dass es andere Frauen auch betrifft. Mhm. Und ich habe da, also ich habe gedacht, wenn ich da nicht offen bin oder wenn ich mich hinter irgendwelchen Experten verstecke, dann wird das wieder so ein belangloses Blablabla.
Und mittlerweile, genau das ist es nicht geworden. Und deswegen ist das auch der richtige Schritt gewesen, finde ich.
Ja, das glaube ich auch. Und tatsächlich ist so die Sache mit dem Angreifbaren, ich habe tatsächlich im Moment das Gefühl, dass mich das eher schützt. Mhm. Weil ich glaube, oder das ist das, was jetzt so kommt, dass ich merke, dass die Leute einen ziemlichen Respekt davor haben, so wie du es eben aussagst. Also man respektiert das, dass sich da eine so nackt gemacht hat. Also wirklich auch so schonungslos ihre Schwächen in die Öffentlichkeit trägt und so. Und da merke ich, das respektieren die Leute. Und auf der anderen Seite, wenn mich da jetzt jemand angreifen will, natürlich kann man kritisieren und sagen, ja, die ist halt, weiß ich nicht, egozentrisch oder selbstverliebt oder ins Kind verliebt oder. Aber dann kann man ja, also beziehungsweise, ich denke mir, wir reden ja über Emotionen und also die Frage ist, muss man sich dafür rechtfertigen oder nicht? Oder kann ich da nicht bei mir bleiben und sagen, ja, so ist es bei mir. Wenn es bei dir anders ist, ja okay. Also
ja, ich finde sowieso immer diesen Begriff peinlich ganz schwierig, weil im Grunde genommen ist es ja viel peinlicher, dass wir alle immer so eine Rolle spielen, egal, also unterschiedliche Rollen, je nachdem, wo wir sind, ob wir auf der Party sind oder bei dem Empfang oder bei einem Meeting oder was auch immer und mit wem man sich unterhält. Und das sind ja eigentlich eher die Peinlichkeiten. Also immer, ich habe die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo man sich nackt macht, es gab oft diese Diskussion zum Beispiel beim Bloggen, ja, wenn man dann mal ein bisschen persönlicher geworden ist und ja, und jetzt wissen ja alle Leute, dass du, weiß ich nicht, dass dein rechtes Bein kürzer ist oder was auch immer.
Jeder hat ja nach uns.
Nein, ist es nicht. Ich glaube. Ich glaube nicht. Lauf ich schief? Selbstzweifel. Was wollte ich sagen?
Das Bloggen und diese Selbst.
Ja, und dass dieses sich nackt machen, im Grunde genommen zeigt man ja nur, ja, uns allen passieren merkwürdigste Sachen im Leben und Sachen, die auch mal scheiße sind und oder witzig oder lächerlich oder so. Aber es ist doch bei allen so. Und ich habe immer gehofft, dass in dem Moment, wo Leute wirklich offen über sich selbst reden, dass das halt für mehr Empathie untereinander sorgt.
Weil das ist ja auch meine Hoffnung. Das ist genau der Punkt. Also, dass ich diese Empathie oder was ich mir wünsche an der Stelle ist, also weil das ist ja ein Stück weit tabuisiert und da wird nicht so groß drüber geredet, über diesen Schmerz und dass man das, ich sage jetzt mal, dass man so leidet. Es leiden ja nicht alle Frauen, aber viele. Und jetzt reden wir nochmal über die Frauen, Männer leiden auch. Aber und ich glaube, wir reden da auch deshalb nicht drüber, weil wir emanzipiert sein wollen und wir wollen nicht über unsere Kinder definiert sein und nicht über die Mutterrolle, sondern ich will halt als, weiß ich nicht, als eigenständige Person wahrgenommen werden und als Journalistin und auch nicht als Mutter. Und ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, warum wir da nicht drüber reden, weil das voll peinlich ist zu sagen, ey, mein Kind geht weg und jetzt geht's mir schlecht. Das ist natürlich peinlich. Auf der anderen Seite.
Aber warum?
Naja, weil das hat halt irgendwie mit meinem Selbstbild vielleicht nicht ganz so viel zu tun. Also ich möchte schon, glaube ich, gerne, also zum Beispiel mir merkt es auch mir, es war es immer wichtig oder das betone ich dann halt jetzt, dass ich eben nicht so eine Cupcake-Mutter bin oder was. Oder irgendwie, gibt so verschiedene Sachen. Also ich bin mit Sicherheit nicht so eine Muttermutter. Das finde ich, war mir auch
aber wichtig. Aber das ist aber echt, also es ist ein spannender Aspekt und der macht das Ganze natürlich nochmal komplexer. Lass uns erst nochmal ein bisschen Musik hören und dann quatschen wir weiter. Mutterblues, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Silke Burmester hat ein neues Buch geschrieben und ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick und wir sind gerade noch beim Thema Peinlichkeiten, die wir dann aber auch bald wieder zur Seite legen können. Aber den Aspekt, über den du gerade gesprochen hast, der ist natürlich nochmal wichtiger. Genau, Rolle der Frau in der Gesellschaft jetzt und wie definiert man sich als erwachsene Frau überhaupt selbst und wo steht man und ab welchem Punkt ist es eigentlich peinlich, wenn man sagt, ja, ich bin all diese Dinge, aber ich bin eben auch Mutter.
Genau.
Naja, aber ja, also man ist ja nicht, gut, es gibt bestimmt auch Menschen, die sind nur Mutter oder nur Vater und so und ist ja dann auch, kann jeder entscheiden, wie das gerade so läuft und wie man es gut findet. Aber ich verstehe schon, was du meinst, wenn du sagst, du willst nicht, dass Leute denken, du bist jetzt so diese Übermutter und
genau, das war auch, fand ich jetzt auch beim Schreiben schwierig. Ich habe ein paar Mal gehadert, weil ich bin ja, ich habe ja immer auch feministisch geschrieben und beziehungsweise ich bin Feminist, ich denke jetzt irgendwie, ich bin natural born Feminist, weil ich war schon immer so, ich glaube, bin so auf die Welt gekommen und dann merkte ich so beim Schreiben, dass ich so dachte, scheiße, was ist, wenn du jetzt in so ein Mutterbild da irgendwie reinkommst? Also wenn du jetzt so schreibst, dass ich so das Bild erfüllen würde der Frau, bei der sich alles ums Kind dreht oder so, das hat mich schon ein bisschen beschäftigt. Ich habe dann später den Bogen gekriegt, wo ich das erweitert habe, also weil es ja ganz stark auch um die Wechseljahre geht, das kommt daher, denn die eine Schwierigkeit und warum es Frauen nun so stark trifft in dieser Generation, hat damit zu tun, dass die Frauen früher, also ich weiß nicht, wie alt deine Mutter war, als sie dich gekriegt hat, aber früher waren die Frauen in ihren 20ern, als sie die Kinder gekriegt haben.
Ich glaube, die waren 19 oder 20.
So, und wenn die Kinder dann 20 waren, dann waren die Frauen Anfang 40, vielleicht Mitte 40. Mhm. Und die waren zwar damals soziokulturell älter, aber die waren biologisch nicht in den Wechseljahren. So, ich habe mein Kind mit 30 bekommen. Das ist für heutige Verhältnisse jung. Heute sind die Frauen 35. Das heißt, wenn die so 18, 20 sind oder was, dann sind die komplett mit den Wechseljahren beschäftigt und mit diesem unglaublichen, also ich finde das ein Abschiedsprozess, weil ich kann wirklich zugucken, wie ich, also wie mein Körper sich verändert und ich nicht mehr länger diejenige bin, die ich eben noch war. Damit muss ich mich, das ist wie so ein Horrorfilm, wo so macht und dann wird alles so schrumpelig und du kannst echt zugucken und irgendwie, und da gibt es eben ganz, ganz viele Prozesse darum und du erlebst eine unglaubliche Entwertung, auch, dass sich zum Beispiel auch die Typen nicht mehr angucken, dass viele Frauen werden im Beruf dann auch so zurückgestellt, zweite Reihe, ganz vielen Beziehungen ist die Luft raus nach 20 Jahren, ist ja irgendwie auch klar. So, und in diesen ganzen Prozess, in dieses Ganze, was du eh schon aushalten musst, kommt dann auch noch dein Kind und sagt, ey, nerv mich nicht mit deinem scheiß Essen. So, und gerade dieses Versorgerelement, dieses Versorgen ist ja in vielen Fällen was wirklich Stabilisierendes. Also das ist so eine ganz verlässliche Größe, da werde ich gebraucht, da bin ich gut, da bin ich nicht die Doofe. So, und nun kommt halt der Nachwuchs und sagt, ey, nerv mich nicht.
Das fand ich, ich hab dir schon gestanden, dass ich es nicht ganz gelesen habe, sondern mehr oder weniger überflogen habe. Das ist... manchmal mache ich das sogar mit Absicht bei Gästen, und zwar, weil das dann immer noch bedeutet, ich kann auch noch Fragen stellen, und statt dass die Autorin oder der Autor dann sagt, nee, steht da drin, hast du nicht gelesen oder so, weil wir wollen uns ja drüber unterhalten, und deswegen ist es auch, vieles von dem, was du sagst, ist natürlich so auch in deinem Buch vorhanden, damit Leute dann auch losgehen und das kaufen oder losklicken.
Nee, weil ich auch vielleicht an der Stelle gar nichts anderes zu sagen habe. Also wenn wir jetzt über so Punkte sprechen, muss ich das genau so sagen.
Wenn ich alles schon komplett wüsste, dann würde ich bestimmte Fragen bestimmt nicht mehr stellen.
Das stimmt.
Aber diese Stelle, die hat mich dann tatsächlich richtig überrascht, dass es dann plötzlich nicht nur um das Verhältnis zwischen Kind und Mutter oder Jugendlichen und Mutter und um die Trennung und Weggehen und so ging, sondern dann ging es tatsächlich ab einer bestimmten Stelle ganz gezielt um dich, um Wechseljahre, um dieses, was du gerade beschrieben hast. Und das ist noch ein ganz neuer Aspekt, wo ich es fast ein bisschen schade finde, dass der im Titel und so nicht durchkommt, weil ich glaube, das macht es nochmal sehr viel interessanter.
Ja, das ist tatsächlich, dachte ich das zwischenzeitlich auch, nach Motto, es muss noch irgendwo auf die Klappe oder so, und dann ist es ein bisschen weggerutscht. Denn das ist, wie gesagt, das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Und es ist halt wesentlich komplexer als nur, hups, mein Kind geht und was mache ich jetzt? Oder habe ich jetzt noch eine Aufgabe oder kann ich meine Zeit füllen? Sondern es geht halt, wie gesagt, um diesen irrsinnigen Abschiedsprozess. Und bei ganz vielen Leuten Frauen spielt auch noch eine Rolle, dass in diese Zeit dann häufig noch der Abschied der eigenen Eltern reinkommt. Mhm. Also die sind entweder auf einmal pflegebedürftig oder sie sterben. Und du kommst als Kind in die Rolle, also auch in eine Elternrolle, wirst gleichzeitig mit deiner Kindrolle nochmal konfrontiert. Und irgendwie, also da ist natürlich, wie gesagt, auch noch ein Irrsinnsabschiedsthema. Und da gibt es einfach Frauen, die sind wirklich, also die sind emotional wirklich, um es freundlich zu sagen, recht am Boden. Und das finde ich total verständlich.
Und das ist trotzdem komisch, dass, wo wir doch über alles reden und über alles twittern und facebooken und so weiter, das sind tatsächlich Themen. Ich dachte immer, vielleicht kriege ich es als Mann nicht so mit, vielleicht ist das so ein, vielleicht gibt es da geschlossene Frauengruppen oder so. Aber das ist tatsächlich nicht wirklich Thema.
Nee, ist es nicht, auch unter Frauen. Und ich glaube, das hat schon auch, also auch unter Frauen hast du ja, ich weiß nicht, ob ihr Jungs das auch habt, aber so dieses, schon so ein bisschen so ein Selbstdarstellungsding und ich kriege alles gut auf die Reihe. Ich weiß nicht, ob, also ich glaube, Frauen erzählen sich auch tendenziell häufig, wie gut sie Dinge auf die Reihe kriegen, aber weniger, wie sehr sie versagen. Und irgendwie vor dem Hintergrund ist auch so dieses, ich glaube, das wird als Schwäche empfunden oder so. Beziehungsweise bei mir war es ja auch so, ich habe ganz lange überhaupt nicht verstanden, was mit mir los ist. Ich war wirklich unleidlich, ich war zu meinem Kind doof, ich war irgendwie, und ich war total traurig. Und ich habe es einfach, es hat ganz lange gedauert, bis ich das gemerkt habe, was das ist. Und es gibt hier in Berlin eine Frau, die leitet eine Selbsthilfegruppe, also soweit ich weiß, die einzige in Deutschland, und die sagt auch, dass es den Frauen oft überhaupt nicht klar ist. Und die gehen zum Arzt und dann kriegen sie da halt, ne, beim Allgemeinmediziner kriegst du Antidepressiva und beim Gyn kriegst du Hormone, geht ganz schnell, wurde mir auch schon zweimal angeboten, weil du schlapp bist, weil du müde bist, weil du irgendwie antriebslos bist und so. Und wenn du dann aber hinschaust, wie ist die Lebenssituation, in welcher Situation sind die Frauen, ist das überhaupt gar kein Wunder, dass es denen so scheiße geht.
Und dann kommt ja nochmal dazu, das ist ja auch nicht so, dass das dann schnipp mit 48 oder 52 oder wann auch immer anfängt, sondern es gibt da auch unterschiedlichste Termine sozusagen, wo man dann auch nicht, man
das rechnet ja nicht damit. Das sind so schleichende Prozesse, das zieht sich ja einfach auch. Und
ich habe, also um deine Frage zu beantworten, so die letzten Gespräche, die ich unter Jungs geführt habe, die waren eigentlich alle in die Richtung, boah, ist auch so wenig Bock wie ich gerade, so unmotiviert und so.
Im Privaten?
Ja.
Ah ja.
Nee, nicht im Privaten.
Nee, also eben.
Generell. Also ja, das war.
Ja, aber du redest, also die Frage ist, reden wir miteinander wirklich richtig privat? Also mit wem rede ich ganz privat? Wem erzähle ich, weiß ich nicht, dass vielleicht mit meinem Partner oder meiner Partnerin das im Bett echt oll ist mittlerweile oder so? Oder wem erzähle ich, ich kriege keinen mehr hoch? Oder wem erzähle ich, weiß ich nicht, ich habe, also wem erzähle ich diese Dinge eigentlich?
Das ist ganz schwierig. Da denke ich immer, ich bin so ein Sonderfall, weil ich habe tatsächlich so ein, zwei sehr gute Freunde, die ich aber sehr selten sehe. Also ich habe viele Freunde und Bekannte und so, aber so die Freunde, mit denen man eventuell über sowas reden würde, sehe ich sehr selten und tatsächlich dann rede ich nicht über sowas. Habe ich aber auch noch nie gemacht. Ich hab relativ schlechte Erfahrungen mit so Männergesprächen, muss ich zugeben.
Aber wir reden ja übers drüber reden, weißt du so? Und das ist genau der Punkt. Und deswegen, du hast ja eben auch gefragt, wie kann es sein, dass das kein Thema ist? Wir reden doch über alles. Und die Wahrnehmung ist, wir reden über alles. Und bei RTL 2 wird auch alles gezeigt.
Das stimmt.
Aber an diesem Punkt oder an diesem sehr privaten reden wir dann doch nicht. Also wie ehrlich sind wir da oder wie offen auch? Und deswegen glaube ich auch, und das war ja so meine Hoffnung war, dieses, ich schreibe das jetzt mal auf, wie ich das da erlebe und hoffe, dass es dann Frauen gibt, die sich da wiederfinden und die denken, stimmt, geht mir auch so.
Ich glaube, das wird passieren.
Ich hab ein ganz tolles Ding gehabt, und zwar mit einem ganz, ganz alten Freund von früher, ewig nicht telefoniert. Und
warte mal, erzählst du es mir gleich?
Oh, ja,
entschuldige.
Ja, ja, mach
du redest, Musik an. Redest ja noch mehr als ich, da muss man ja dann irgendwie mal ab und zu so ein bisschen...
So ein Schofi-Scheiß hier.
Oh, wieso war das Schofi-Scheiß?
Es ging darum, deine männliche Überlegenheitsposition in dieser Sendung klarzumachen.
Gar nicht. Ich sitze nur zufällig an den Reglern. Du kannst ja auch... Mann. Nina Simone hast du mitgebracht und ausgesucht. Schovi-Scheiß. So. Na, wollen wir gleich mal sehen. Jetzt kannst du weiter erzählen. Hast du den Faden noch?
Ja, ich habe den Faden noch. Okay. Ich wollte nämlich von meinem Freund erzählen, von früher, den ich Jahre nicht gesprochen hatte und der mir dann so ein bisschen so von seiner Situation erzählte. 3 Kinder und war und eine Frau und es ist irgendwie alles schwierig und er macht überhaupt nichts mehr richtig und sie nörgelt immer und also er wusste nicht, was er noch so machen sollte und du hörtest so raus, es hört sich wirklich nicht gut an. Und dann fragte er, was machst du? Und ich sage, ja, ich ganz ähnlich, ich schreibe an so ein Buch, da geht es darum, warum Frauen und so weiter. Dann habe ich das dargelegt und dann sagt er auf einmal so, ach so, und irgendwie, und dann hat er angefangen nachzurechnen und dann kam er drauf, dass diese Situation, die er mit seiner Frau als so schwierig wahrnimmt, vor 1,5 Jahren begann, als die Tochter kurz vorm Abitur war und anfing darüber zu reden, dass sie weggeht. Und das fand ich ganz spannend. Also so, das ist so ein bisschen so wie, verstehe deine Frau. Also ich glaube, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, was mit uns Frauen da los ist und warum, und dass das wirklich eine ganz, unter Umständen eine wahnsinnig schwierige Phase ist, dann erklärt sich auch ganz vieles. Weißt du, dann, oder mein Sohn, dem habe ich das gezeigt, weil er hat ja auch Persönlichkeitsrechte, er hätte ja die Veröffentlichung verhindern können und irgendwie, und dann hat er gesagt, ja, fand er ganz interessant, also mit den Wechseljahren, das sei dann schon too much information, aber das andere wäre ja ganz schön gewesen, und weil er hätte jetzt verstanden, warum Mütter oft so blöd sind. So, und irgendwie...
Ach, deswegen seid ihr so
und,
blöd.
Ja, aber das ist so, ja, also... Ja, das ist das, was. Ja, es ist natürlich schön, wenn das irgendwie erreicht wird, wenn Verständnis entsteht.
Ich glaube, das funktioniert aber nicht nur für Söhne, sondern halt auch für Männer, für Partner und so, weil das. Ja, selbst in der Partnerschaft redet man wahrscheinlich nicht so richtig drüber, weil man dann vielleicht auch ja beide wahrscheinlich dann noch so überrascht sind oder auch nicht so richtig einordnen können, was da gerade passiert. Das, was du so beschrieben hast, so körperlich und so, sieht man das natürlich und merkt man das als Mann auch und dann geht es einem auch auf den Keks, aber es ist natürlich trotzdem nochmal eine andere Ebene.
Ja. Weil diese Entwertung halt so immens ist, die wir ja da erleben.
Ja, ich weiß nicht, wo. Immer schwierig. Ich bin manchmal überrascht, wie Männer in meinem Alter und noch älter irgendwie davon ausgehen, dass sich 20-, 25-Jährige trotzdem wahnsinnig für sie interessieren.
Ja, wenn sie das entsprechende Auto haben, dann können sie...
Ja, aber Moment, das ist jetzt schon wie Scheiße.
Aber also, so ist es doch, oder nicht?
Echt, stehen Frauen tatsächlich aufs Auto?
Nee, aber ich glaube, die stehen auf so Insignien von Macht und Wohlstand, das schon. Also aber nicht alle natürlich.
Nein, irgendwie. Natürlich aber, nicht alle. Nur wie viel Prozent?
Das weiß ich nicht.
Naja, schätz mal.
Nee, kann ich nicht schätzen. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht.
Also die meisten Frauen, die ich kenne, da würde ich sagen, die lassen sich von sowas natürlich überhaupt nicht beeindrucken.
Die meisten Frauen, die ich kenne, finden es total toll, zum Essen eingeladen zu werden.
Hm.
Und da fängt schon an.
Tja.
Und wenn du das nicht bieten kannst, ja, 30 dann Jahre nützt dir auch dein flacher Bauch nichts.
Kampf für die Emanzipation irgendwie. Also okay, es ist kompliziert, um es in Facebook-Worten auszudrücken und wir werden uns da weiter so ein bisschen durchwursteln. Trotzdem ist es ein sehr, sehr wichtiger Teil im Buch. Also die Beschreibung, was passiert eigentlich mit mir noch, jetzt abgesehen von Mutter und Loslösen vom Sohn. Vielleicht gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück und gehen nochmal in die Pubertät, weil das finde ich ja auch ein ganz, da habe ich ja zweifach, also ja. Über viele, viele Jahre jetzt, und das fand ich schon auch sehr interessant, aber trotzdem nutze ich jetzt meine Machtposition hier aus und spiele noch einen Song, nämlich auch einen, den du mitgebracht hast, Jimmy Jones, Handyman. Besonderer Bezug zum Song, oder?
Nee, zu dem jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mich insgesamt bemüht, schon ein wenig melancholische, theatralische Sachen auszuwählen, die zum Thema passen und zum Schmerz und das tun die schon. Handyman fällt so ein bisschen raus, aber durch den Charme des Alten und diese wahnsinnigen schönen alten Sound hat auch das eine gewisse Melancholie, finde ich.
Wir haben ein tolles Musikprogramm, was nämlich zumindest zu einem Teil von Silke Burmester zusammengestellt wurde, die mit ihrem neuen Buch Mutter Blues, Mein Kind wird erwachsen und was werde ich zu Gast bei Flux FM Spreeblick ist. Und wir machen eine total coole Sendung. falls irgendjemand Sorge hatte, dass das ein uncooles Thema wäre. Wo waren wir gerade?
Wolltest du über die Pubertät reden?
Genau, wir haben festgestellt, alt werden ist irgendwie scheiße.
Kommt drauf an.
Ach komm. Also wirklich mal Butter bei die Fische. Ich kann das natürlich immer nur so aus Typen oder wie du sagst, Jungssicht, finde ich viel angenehmer, sagen. Es ist schon, also das Schöne ist, man wird so ein bisschen entspannter, was viele Dinge angeht. Ist nicht immer alles so wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen man selber auch nicht und so. Das genieße ich schon ein bisschen. Man hat außerdem Lebenserfahrung, was man teilweise ganz überrascht feststellt, dass Leute Sachen machen und man sagt, tja, das letzte Mal. So, was aber natürlich auch nerven kann. Aber so insgesamt war 35 sein schon geiler.
Ich bin, jein, natürlich ist das irgendwie geiler. Und ich weiß auch nicht, ich habe jetzt festgestellt, dass dieser frühe Vogel oder dieser Vogeljugend, der da so ist, der da so frisch ist und wo die Federn noch so fluffig sind, ich habe das Gefühl, der ist immer noch da. Und das ist so irre. Also irgendwie dieses, ich kann das noch so empfinden. Ich kann immer noch, ich weiß eben noch, wie ich empfunden habe mit 16 und wie toll und aufregend das war und wie und das und diese Begeisterung für Dinge und für die Welt und oder wenn ich mir eben überlege, dass diese, also unsere Kinder, die jetzt eben so aufbrechen, also wenn ich mir überlege, was das heißt, so aufzubrechen, jetzt so 19 zu sein und was und diese Dinge vor dir zu haben und in deine erste WG zu ziehen, wo ich so denke, das ist so, also das finde ich ganz, 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 ganz großartig und gleichzeitig ich finde es komisch, dass mein Körper sich so verändert. Das ist auch nicht abgesprochen, aber...
nicht vereinbart.
Auch nicht vereinbart. Aber was ich ganz toll fand, als ich neulich 50 wurde, da habe ich in sehr, 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 sehr kleinem Kreis aber eine 50er-Jahre-Party gemacht. Und das war ganz toll und die haben sich auch alle entsprechend angezogen, sahen großartig aus. Und auch ich war, finde ich, recht... Das sah echt aus wie eine Südstaatenfrau von Tennessee Williams. Aber egal. Aber ich habe damals gemerkt, dass Exzentrik eine Antwort aufs Alter ist. Und ich habe beschlossen, ich möchte exzentrisch werden. Also so richtig. Okay. Und das, also weil es kommen ja wahnsinnig viele Freiheiten sowieso. Und denen aber auch noch äußerlich Ausdruck zu verleihen. Und jetzt möchte ich nicht darauf festgenagelt werden, dass ich dann irgendwann angeguckt werde und heißt, du bist ja nicht exzentrisch. Aber das in Maßen zu tun oder so, mhm, oder in mehr als Maß, das finde ich total geil. Ich glaube, das ist die Antwort aufs Älterwerden.
Exzentrik, ja. Ja. Kann sein.
Also, weil du schaffst dir ja.
Ich stelle mich mir also als richtig alten Mann immer so mit so einem Krückstock vor, der dauernd irgendwie so auf Fahrradfahrer einhaut, auf dem Fußgängerweg und so. Also durchaus auch ein bisschen ätzend werden. Aber Exzentrik ist wahrscheinlich, macht viel mehr Spaß.
Hast du ja, recht? Das ist halt total, das ist ja so dem Leben zugewandt, ne? Eskapismus, also wirklich, mhm, so ein bisschen überkandidelt. Und irgendwie, wenn du sagst, so Lebenserfahrung, bei mir ist es eher, dass ich so denke, also ich meine, ich habe immer schon gedacht, ja, Arschlecken, ist mir egal, was andere denken. Aber mein Gott, jetzt bin ich halt irgendwie 50 und also ich finde, ich wachse jetzt der Freiheit entgegen. Das wird total toll.
Ich darf jetzt, genau. Wir hatten neulich die Diskussion, die ähnlich ist, nämlich da ging es um Autos. Ja, also irgendjemand erzählte von jemandem, den er kennt, der sich dann doch irgendwie so ein Cabrio gekauft hat, wahrscheinlich so in unserem Alter, vielleicht ein bisschen älter. Und dessen Gattin dann gesagt hätte, irgendwie mal, du bist so peinlich, so ein Wagen, jetzt ist genau das Klischee. So um die 60 ist er. Genau das Klischee, jetzt fährst du so einen blöden Cabrio und so. Wo ich dann aber gesagt habe, ja, aber wann denn auch sonst? Also erstens kann es sich wahrscheinlich leisten, dann ist es ihm scheißegal, was die Leute denken, wenn du 60 bist. Und wenn du so eine Karre immer mal haben wolltest, dann sagst du vielleicht jetzt, weil man denkt ja auch, wenn ein 22-Jähriger damit rumfährt, fragt man sich ja auch, was soll denn der Quatsch?
Ja, aber bei so einem 60-Jährigen denke ich auch, der macht das, weil er jetzt halt eine Tusse will.
Ja, das ist dann auch das andere Klischee. Aber vielleicht wollte er einfach nur so eine Karre fahren.
Ja, hätte ich auch vielleicht gern.
Siehst du? Ich weiß es nicht. Ich stehe also alte englische Zweisitzer irgendwie. Sowas hätte ich schon gerne irgendwann mal. Nur, dass ich kein Schrauber bin.
Ich glaube, mir würde ein Käfer reichen. Ich hätte ja gerne einen Käfer.
Nee, ein Käfer, nee, der würde mich nicht reizen groß. Entweder ich besorge mir irgendwann nochmal einen Mini, weil ich früher ganz viele hatte, also nacheinander. Oder so einen kleinen MG, weißt du? Das wäre, mhm, schon was. Aber würde natürlich auch albern aussehen.
Du, im MG, ja, das könnte passieren.
Ja.
Ja,
deswegen. Wäre mir aber scheißegal. Wenn du einen drin hast. Haha. Haha. Sehr lustig. So, dann hören wir mal wieder ein bisschen Musik. Auch mitgebracht von Silke, die Mobilettes mit Geh vorbei.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Silke Burmeister zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler. Wer weiß mehr über das Schlafzimmer des französischen Präsidenten als er selbst? Wer druckt die Gefühlswelt Carla Bonis einfühlsamer ab, als diese es dem Regenten je ins Gesicht hätte sagen können? Sie hat das Spiel der Liebe durchgespielt. Silke Burmeister. In Momenten der weltweiten Hysterie und Panik bewahrt sie mehr Ruhe als die Jungs in der Schnitttechnik von BahnTV. Doch in ihrem neuesten Werk Mutterblues widmet sie sich dem Endgegner aller Themen, Mütterängste. Grazil verführt sie einen Slalom durch die Friteuse aller Fettnäpfchen. Und nein, sie schämt sich ihrer Tränen nicht, wenn sie ihrem 17-jährigen Sohn beim Eierbraten zusieht. Silke Burmeister, heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Die zweite Halbzeit mit Silke Burmeister hier zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Es geht unter anderem um ihr Buch Mutterblues, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Ja, ich hoffe, ihr habt die erste Stunde schon gehört. Ansonsten fällt es euch vielleicht schwer, jetzt bei der zweiten noch mitzukriegen, warum wir, bei welchen Themen wir sind. Aber ihr schafft das schon. Ja, geht weiter. Silke, du hast erzählt, dass diese Aufbruchstimmung, die man als Jugendlicher ja auch hat, oder vielleicht die dann auf jeden Fall da sein sollte, die man vielleicht selber als Jugendlicher gar nur manchmal so wahrnimmt wie die Außenstehenden. Also was kommt jetzt nach der Schule und wo geht's hin und diese ganzen Abenteuer, wie wir als Ältere wissen, die einem jetzt bevorstehen, dass das toll ist. Aber ist man nicht auch so ein ganz kleines bisschen dann speziell, wenn du dann noch erzählst, man ist selber als Frau in den Wechseljahren oder als Typ muss man sich plötzlich Cabrios kaufen, um zu beeindrucken. So ein kleines bisschen Neid ist auch dabei, oder? Dass man so, also, oder so eine Melancholie.
Ja, es ist die Melancholie. Also es ist eben auch da, finde ich, da ist auch so ein süßer Schmerz. Also ich schaue dahin, freue mich also zum Beispiel auf meinen Sohn und finde das ganz toll, was ich da sehe. Also auch dieses, ja, der ist jetzt auch gerade so ein bisschen suchend und wie geht's weiter und jetzt ist er in seine WG gezogen und Und dann schaue ich da eben hin und finde das ganz schön. Und ich bin dann nicht neidisch, aber es ist eben so dieses, ja, aus der Erinnerung eben genau, was du sagst, mit diesem zu wissen, wie sich das anfühlt. Da, finde ich, entsteht so ein Schmerz. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich will gar nicht sagen, das möchte ich wieder haben oder so. Aber vielleicht ist es so dieses, das fühlen können, aber nicht mehr erleben. Vielleicht ist das irgendwie eine komische Kombi oder so.
Ja, weil du selber ja auch gesagt hast, so, es gibt so ganz viele Sachen, die man noch so bei sich hat. Deswegen ja auch, ich habe ja irgendwann aufgehört, zu diesen Quatsch zu sagen, wie man ist so alt, wie man sich fühlt und ach, ich bin noch lange nicht erwachsen und so. Das finde ich ja immer so ein bisschen Quatsch, weil natürlich ist man erwachsen oder sollte das auch sein ab einem bestimmten Alter. Alles andere finde ich dann wieder peinlich. Aber trotzdem gibt es so Dinge, wo man so denkt, da habe ich mich eigentlich null weiterentwickelt. Also, oder positiv ausgedrückt, die man nach wie vor so empfindet. Also ich weiß, ich kann wütend werden durch die gleichen Dinge immer noch wie mit 15.
Ja.
Und also da gibt es immer noch die gleichen Trigger und es gibt bestimmte Sachen, die regen mich immer noch so auf und an und die kriegt man immer noch so einen Energieschub, weil man Bock auf irgendwas hat oder so. Insofern, ja, das verändert sich ja tatsächlich nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das bei allen Leuten so ist. Also ich empfinde das ganz ähnlich, aber ich habe jetzt mal neulich mit ein paar Leuten geredet, also so nacheinander, und dann hatte ich das Gefühl, ich glaube, das geht nicht allen Leuten so. Ich glaube, manche sind tatsächlich so erwachsen, die haben, glaube ich, die haben Dinge abgelegt, die ich für mich irgendwie ganz normal finde, aber ich glaube, die haben die gar nicht
mehr. Da habe ich ja eine andere Theorie. Da habe ich die Theorie, dass die Dinge nie hatten.
Oh Gott, das ist aber dann... Hat aber auch keiner mit denen gespielt wahrscheinlich.
Ja, ich hab die Theorie, dass es, wenn ich so eine Leute treffe, wo ich denke, Mann, aber da musst du doch dich dran erinnern. Das hast du doch, als 17-Jähriger war das doch bei dir auch so oder so.
Die haben sich vielleicht gekifft, war's aber dass nicht. Dass sie es deswegen nicht mehr wissen.
Nee, die haben auch nicht gekifft.
Okay.
Also das kann ich beim Besten, wenigstens nicht inhaliert. Nee, ich glaube, es gibt auch Leute, die waren schon immer erwachsen. Also ich hatte so eine Leute in der Schule, die waren schon als 16-Jährige wie ihre Eltern.
Also ich war ja auf einer Realschule und habe ja erst später mein Abi gemacht. Und da ist es zum Beispiel, da gilt das für die meisten, weil die meisten haben direkt nach der Schule eine Ausbildung gemacht und dann waren die auch schon mit Anfang 20 irgendwie bald verheiratet und so ein Kram. Und ja. Aber...
Du hast schon angedeutet, dass Ben, kann man ja sagen, jetzt steht ja auch im Buch, das Buch auch gelesen hast, wahrscheinlich auch mit abgenommen hat sozusagen. Ist das okay, dass du so über ihn schreibst?
Also er hat es, glaube ich, nicht ganz gelesen, dafür ist er viel zu faul. Aber der wird so einen Überblick sich verschafft haben, wo kommt er vor und so weiter. Und ich habe ihm das zunächst nicht gesagt. Also ich habe das nicht zur Disposition gestellt, sondern ich habe, als es relativ weit war, habe ich ihm das mitgeteilt, nach dem Motto, so ist es. Und und ihm halt gesagt, dass er das aber eben angucken könne oder dass mir das ihm wichtig sei, dass er das sieht und dass das für ihn in Ordnung ist. Der ist so mit solchen Sachen irgendwie einerseits total easy und locker und nimmt es irgendwie so. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, der ist halt auch echt, manchmal ist es auch nur seine Faulheit, glaube ich, das mich so interessiert.
2 Jahre später, boah, hätte ich mal dazu Nein gesagt, durch die Talkshows geschliffen. Nein, aber er kommt ja, es ist ja jetzt...
Ich hab immer, natürlich kommt er darin vor. Und
aber es
gibt auch diese anekdotischen Kapitel, wo ich ja beschreibe, wie unglaublich bescheuert er ist und sich da irgendwie, also dass er vor seiner Abi-Prüfung irgendwie 70 Minuten vorher immer noch im Bett liegt, obwohl er ja seine Präsentation noch nicht ausgedruckt hat und noch zum Copyshop muss und so weiter und so weiter. Aber ich habe dann trotzdem immer versucht, von mir zu erzählen. Also er ist sozusagen die Grundlage oder die Folie, aber es ging darum, um mein das nicht aushalten können, um mein mir seine Probleme zu eigen zu machen oder so. Also ich habe nie versucht, also der Verlag hatten die gehofft, sie kriegen so ein Anekdotenbuch, so à la Jan Weiler, so hahaha. Und das würde ich aber nicht machen. Also das ist irgendwie, ich finde das, mag das nicht, wenn man das mit Kindern macht. Und natürlich, wie gesagt, hier ist es ein bisschen so, aber eben nur auf der Ebene, dass ich von mir und meinen Emotionen da erzählen kann, die, glaube ich, an der Stelle wirklich stellvertretend für Tausende von Eltern sind. Ich glaube, das, was wir da erleben oder ich erlebt habe, also mit meinem Sohn zusammen, das haben halt, das werden ganz, ganz viele so erlebt haben. Oder dass der da nicht, also dass er irgendwie nicht Bescheid sagt, wann das Zeugnis verliehen wird. Und wenn man es dann zufällig mitkriegt, sagt er, nee, wieso, das interessiert doch eh keinen. Mhm. Also so Zeug halt.
Gibt es rückblickend Dinge, die du, und damit meine ich jetzt nicht schlimme Dinge, also nicht, ich hätte ihn vielleicht nicht so sehr schlagen sollen oder so, sondern wo du sagen würdest, das würde ich anders machen oder das hätte ich vielleicht anders machen sollen oder ich würde mir wünschen, ich hätte es anders gemacht? Also
Also abgesehen davon, dass es das eine Mal gab, da war er, glaube ich, 4 und wir sind das erste Mal mit dem Fahrrad zum Kindergarten gefahren und ich war total ungeduldig und habe ihn immer angeschrien. Das tut mir heute noch leid und wenn ich immer noch auf dem Sterbebett bin und er wird mich fragen, dann werde ich mich dafür, glaube ich, doch nochmal entschuldigen. ich habe im Nachhinein tatsächlich habe ich das Gefühl, es gab zu viel Ärger um die Schule. Und ich finde mich wirklich relativ entspannt. Aber trotzdem hat die Schule einen unglaublichen Nervfaktor ausgemacht.
Wahnsinn, also, geht mir ganz klar.
Und im Nachhinein denke ich, scheiße, warum eigentlich? Hätte ich den mal, also das Ding ist, das habe ich woanders gelesen, das sagt Jesper Juhl, der ja wirklich ein wahnsinnig toller Pädagogen-Heini ist, wenn nicht der tollste, der ja sagt, keiner will unter seinen Möglichkeiten bleiben. Mhm. Und jeder möchte zeigen können, was er kann. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, ja, das stimmt. Also zum Beispiel dieses Kind, also mein Sohn, der hat wirklich, Schule war Drama, wie bei ganz, 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 ganz vielen. Und das war wie so ein Fahrstuhl im freien Fall. Und dann auf einmal, ich glaube, 1,5 Jahre vor Schulende, hat dieser Fahrstuhl, diese Kabine auf einmal so gehalten und so ein bisschen hin und her gewippt. Und dann hat er angefangen. Und dann hat er sich um seine Sachen gekümmert und er hat ein super Abitur gemacht. So, also ich hätte, glaube ich, viel mehr Vertrauen haben sollen, dass das schon klappt. Oder eben denken, mein Gott, dann klappt es halt nicht.
Ich glaube, der letzte Satz ist der wichtige, also dieses Vertrauen, dass das schon alles gut wird, das kann man natürlich haben und trotzdem gibt es ja immer wieder Punkte, wo man als Eltern denkt, ja, aber was, wenn nicht?
Ja, dann eben nicht.
Aber dann eben nicht, das ist so. Solange man, glaube ich, dabei bleibt und so, werde ich schon nicht in ein Riesenloch fallen.
Also zum Beispiel, ich meine, ich war 26, als ich mein Abitur hatte. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Und ich habe in der Zeit, also ich habe mit 16 Realschulabschluss und mit 26 Abitur und ich habe dazwischen keine Ausbildung gemacht, ich habe nichts gelernt. Ich habe zwar immer irgendwas gemacht, aber da ist jetzt auch nichts mit irgendeinem Ergebnis bei rausgekommen oder so. Und als das mit meinem Sohn so, dass das in der Schule so schlimm war, da ist in der Zeit sind mir so ein paar Biografien begegnet von nicht nur Albert Einstein, sondern ich glaube auch, da war noch ein ganz toller Filmemacher dabei und so weiter, die alle keinen Schulabschluss haben. Und da habe ich gedacht, siehste, gar nicht so
schlimm. Hey, ich glaube, wir sind im dritten Jahr dieser Sendung, also ungefähr, knapp 50 pro Jahr sind wir, also jetzt so bei 150 Ausgaben oder so. Und du glaubst nicht, wie oft ich hier wirklich auch Leute, die man sehr schätzt und respektiert und so, die hier gesagt haben, ja, nee, dann habe ich mit der Schule, habe ich mit 14 aufgehört und bla, und dann später nochmal, aber hatte ich auch keinen Bock und Studium abgebrochen und so. Das heißt natürlich alles nicht, dass wenn ihr jetzt jung seid und zuhört, das heißt nicht, dass ihr, wenn ihr mit 14 aufhört, dass ihr dann Filmregisseur oder Regisseurin werdet, aber diese Biografien, die gibt das alle und der Irrsinn, ich habe mich, und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, finde auch, Schule, was für ein Stress. Ja. Also gerade auf Elternseite dann auch nochmal und für die Kids natürlich, für die Kinder natürlich sowieso, weil ich nicht Kids sagen mag. Aber ja, manchmal frage ich mich auch, warum gerade Leute wie wir, die ja auch selbstständig arbeiten und irgendwie auch die krummsten Wege haben und nicht die Karriere gemacht haben aus dem Bilderbuch, warum die nicht sagen, ja, ab und zu muss man auch mal mit den Achseln zucken. Ich glaube, es ist so ein bisschen im Hinterkopf, dass man denkt, mag ja sein, dass ich das so sehe, aber der Rest der Welt sieht es vielleicht nicht so und deswegen...
Ja, aber was ich glaube, das größte Problem ist, dass keiner hinguckt, wer ist eigentlich dieser Mensch, über den wir reden. Also ich sehe das auch bei diesen ganzen Eltern, die gucken ja gar nicht hin, wer ist mein Kind. Das ist völlig klar, das geht aufs Gymnasium und die gucken gar nicht, ob das Kind überhaupt fürs Gymnasium richtig ist. Also bei Ben in der Klasse oder einer seiner besten Freunde, der hatte in 4 Fächern Nachhilfe und die haben den irgendwie durch diese Schule geprügelt. Und eventuell, also da sind beide Eltern Ärzte, der soll Arzt werden, so, aber eventuell wäre der vielleicht als Tischler viel besser aufgehoben. Also, und das finde ich so schade, weil wir können, es kann ja wohl nicht sein, dass wir irgendwie so eine Selbstbefriedigung an unseren Kindern da irgendwie ausüben, sondern ich finde, es geht ja darum zu gucken, wer ist das eigentlich, was kann dieser Mensch, was möchte er, wo ist er, wo wird er gut sein und den dann halt dahin, also helfen, dahin zu kommen und das ist nicht unbedingt dann die Schule.
Nee, aber das ist natürlich auch, ja, ist trotzdem auch nicht ganz einfach, muss man auch sagen. Also wenn du feststellst, ich glaube, das ist so ein Typ, der macht eine Banklehre. Oder der will zur Bundeswehr oder so, würde mir schon, da helfe ich dir bei. Du weißt, was ich sagen will. Ist dann natürlich auch schwierig.
Es gibt das Kapitel, wo mein Sohn... Das
ist gut, wenn er eine Banklehre macht.
Wo der ein WG-Zimmer sucht. Und er gesagt, ja, ich gucke jetzt mal nach, ich gucke mal, was im Internet ist. Und dann kommt er nach einer Stunde, kommt er und sagt, ich hab was. Total geil, super Zimmer, 20 Quadratmeter, mit Balkon, 300 Euro. Und irgendwie so, ja, wie, wo? Und ja, ganz toll, er hat schon einen Termin gemacht und er fährt dahin und ja, das ist an der Alster. Und ich so, wie? Ja, eine Villa an der Alster. Und ich überlege, bitte, Villa an der Alster, Zimmer, wer? Und dann war das eine Verbindung. Und dann will dieser Honk in eine Verbindung einziehen. Und da, weißt du, da habe ich mich natürlich auch gefragt, wozu, weißt du, wozu irgendwie dieses ganze linke Gelaber, dieses Demo-Geschleppe und so weiter, und mein Sohn will in eine Verbindung ziehen. Also das ist irgendwie, wo du denkst, also das war, da habe ich eine ordentliche Krise gehabt, also wirklich.
Du, dann musst du ihm einfach den Weg ebnen, damit er auch, naja, aber so ist es doch. Also was willst du denn dann machen? Da hättest du doch auch, ich habe auch irgendwann gedacht, ich habe auch das verdammte Recht, Sachen scheiße zu finden. Also, weißt du, man muss nicht immer über alles, es ist ja so, unsere Generation ist ja auch so komisch, weil sie irgendwie so denkt, hey, wir sind ja total gute Kumpels und so, was totaler Quatsch ist. Natürlich will man sich nahestehen und so, aber das habe ich mir früh abgeschminkt. Versuchst aber wahrscheinlich immer noch, natürlich möchte man mit seinen Kindern möglichst eng und gut stehen. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich habe auch das Recht zu sagen, finde ich total bescheuert, ja, den Song. Oder was auch immer. Oder ja, finde ich blöd und mach bitte nicht, weil, und zwar hast du auch irgendwo im Buch, halt, manchmal hat man, sagt man dann Sachen, weil ich das jetzt sage. So, weil das ja so ist.
Ja.
Und das ist auch manchmal okay, finde ich.
Ich habe immer gedacht, also als er klein war, habe ich immer gesagt, ich bin die Bestimmerin. Mhm. Also so, ich bin die Bestimmerin. Mhm. Also da war er aber wirklich noch klein. Also wenn einfach mal klar war, jetzt muss hier mal akzeptiert werden, was ich sage. Und dann habe ich das so gemacht. Aber nee, aber das mit der Verbindung war dann so ein Moment, aber das war auch wirklich...
Er hat das nicht genommen, das Zimmer?
Am Ende nicht, nee. Das hat aber wirklich, wir haben dann, sein Vater und ich haben dann so eine Taktik entwickelt des Informationszuflusses, weil ich dann irgendwann, ich habe versucht, ihm klarzumachen, was das ist, und habe gesagt, das ist eine schlagende Verbindung. Und ich, die schlagen, ja wie? Ich sage, ja, die fechten. Ja, mein Gott, dann lass sie doch fechten. Also dem war das natürlich nicht klar. Und als er das dann gerafft hat, dann war er da, da waren die wohl unglaublich nett, die Jungs. Und dann kommt er wieder und sagt, die sind nicht rassistisch, da ist ein Italiener und ein Brasilianer. Und irgendwie, aber dann, und am Ende, dann irgendwann später, eine Woche später, nachdem er da nicht eingezogen war, dann hatte er mit einem Freund zusammen in irgendeiner Sendung, nicht Geolino, also irgendwie, wie heißt das andere da, diese komische pseudowissenschaftliche Sendung, da war ein Film über Verbindung. Und dann sagte er, es war ganz, ganz entsetzlich und total bescheuert, und er wäre gerade so froh gewesen, dass seine Verbindung da nicht dabei war. Und dann war so ein Schnitt und dann wurde genau diese Verbindung gezeigt, und dann war da einer, dem Ron das Blut aus dem Gesicht. Er sagt, er war kurz vor der Ohnmacht, der taumelte und sagte aber dann irgendwie, ja, nee, ist nicht so schlimm. Und irgendwie, und da sagt dann mein Sohn irgendwie, Gott, bin ich froh, dass ich da nicht eingezogen bin. Also das ist so, dem war das natürlich nicht klar. Und das war aber, ja, da musst du halt sehen, dass du jetzt irgendwie versuchst, also dass er sich informiert, ohne dass die Information von den Eltern kommt.
Dann ist ja jetzt wohl mal ein Danke-Mama nötig, ne? Würde ich aber mal sagen.
Vor dem Unheil bewahrt.
Wir hören Isolation Berlin mit Annabelle. Das kennen Flux-Hörerinnen auch und Hörer. David Bowie, wie schön, dass du von ihm was mitgebracht hast. Tun mehrere Gäste, so speziell in den letzten Monaten, seitdem Bowie gestorben ist. Aber Sammy Code hatte noch keiner mit. Die meisten nehmen halt Helden.
Ja.
Was ja auch ein großer Song ist, immer noch, egal wie oft man ihn spielt. Aber mal was anderes zu hören, finde ich auch toll. Und du hast am gleichen Tag Geburtstag wie David Bowie.
Ganz genau. Und Elvis ist auch noch dabei. Und das war mir immer, das war schon nett und besonders irgendwie. Und ja.
Das ist auf jeden Fall auch Mist.
Genauso das ist wie ein total werden. Großer Scheiß. Das
ja.
ist,
2016 war in der Richtung sowieso mit den älteren Popstars irgendwie nicht gut zu uns.
Nee.
Wollen wir hoffen,
aber die ganzen Arschgeigen leben einfach alle weiter. Das ist ja erstaunlich. Weißt du, wo man ja auch so denkt, irgendwie, es ist doch komisch, dass so die wirklich was bedeuten, die was schaffen, die Menschen so viel mitgeben, dass die halt so sterben, gerade mal so zahlreich. Und die wirklich so, also vielleicht mag ja auch, ich will jetzt keine Namen nennen, weil man soll ja niemandem den Tod wünschen, vielleicht geben ja auch solche Leute anderen was mit, aber ich kann mir das, ich finde, das ist kein Vergleich. Und diese ganzen Arschkrampen, Erdogan, weißt du was, ich meine, der könnte doch auch einfach mal tot umfallen. Aber das macht er nicht.
Statt Bowie.
Statt Bowie und Prince und
ich weiß ja, wie es dir geht, aber ich bin ja leider sehr ich bin ja da sehr unreligiös, aber ansonsten würde ich auch gen Himmel rufen. Gib uns Bowie zurück.
Wir können ja so einen Tausch anbieten, genau. So Erdogan, Trump und ich bin gerade abgelenkt.
Nehmen wir noch einer aus der Brexit Bagage mit oder so. Naja.
Ich muss das kurz sagen, ich bin gerade abgelenkt, weil hier unten paddeln so Stand-up-Paddler kniend im Sonnenuntergangslicht und Badekleidung. Und das ist ein ganz besonders schöner Anblick.
Eine Dame und ein Herr,
ja,
muss man auch dazu sagen.
Ja, und eben waren sie beide so ganz von der roten, rötlich-goldenen Sonne beschienen. Das war ganz wunderbar.
Oh. Also so. Weil, das wisst ihr vielleicht gar nicht, aber wir haben hier einen echten Spreeblick. Wir sitzen ja hier bei Flux FM echt mit so einem, wir sitzen ja unterm Dach. Und es gibt ein Dachfenster, da gucken wir nur nach oben. Aber das, dann gibt es noch so ein, wie so ein Souterrain-Fenster. Und da können wir dann auf die Boote. Guck mal, jetzt kommt wieder so ein kleines Schiffchen. Das ist toll hier. Wir schweifen ein bisschen ab vom Thema, aber das macht überhaupt nichts. Dafür ist diese Sendung auch gut. Wo waren wir denn gerade? Ach so, also du meinst, so ein bisschen war es Faulheit, dass Ben das Buch vielleicht nur überflogen hat oder nur auf dem Computer nach seinem Namen gesucht hat und geguckt hat, wo komme ich vor, ist das in Ordnung?
Ja, ja.
Aber das, ja, aber er kommt ja da auch nicht, wie du es schon selber beschrieben hast, es geht um dich, um deine Emotionen dabei und er kommt, wird ja dann nicht irgendwie vorgeführt oder so, insofern ist das.
Ich habe mich bemüht, das nicht zu machen. Ich habe ihm auch gesagt, also da, wo er irgendwie, also wo er sozusagen erzählt wird, steht er stellvertretend für 100.000 andere sich komisch verhaltende junge Menschen.
Und hast du, wie sind denn die Reaktionen auf das Buch so aus der professionellen Kritikerecke?
Also Rezensionen habe ich noch keine gelesen, aber es gibt relativ viele Interviews und was so, und dann gibt es eben Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht direkt sagen, oh, ich habe ihr Buch gelesen und finde es ganz toll. Und also die einfach so ein Interview führen, ohne da irgendwie was kundzutun. Aber es gibt auch die, und ich fand das ganz, ganz reizend eigentlich schon. Ich habe es ja nicht so mit Springer, aber das war ein Mann von der Welt, also ein Journalist, also jetzt auch mal ein männlicher Vertreter dieser Gattung, sonst melden sich überwiegend Frauen. Und der war ganz gerührt. Der war ganz gerührt. Das ist ein Vater von drei Kindern und den hat das sehr, sehr angerührt. Und das fand ich ganz schön. Und ansonsten, aber insgesamt ist die Resonanz soweit wirklich gut. Und ich glaube, was es ist, also die Menschen, die es kennen, ja, es ist so, die sagen dann schon, also dieses Wort Rührung kommt öfter. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an dieser Offenheit. Also weil die so, ich glaube, auch bei denen ja irgendwie Emotionen oder Gefühle zulässt. Also in dem Moment, wo du jetzt so einen Experten da reinholst, also wieder jemand, der das erklärt, der das auf eine rationale Ebene zieht, in dem Moment stellst du selbst ja auch keine Emotionen her. Aber wenn du liest und kannst es abgleichen, dann ist das natürlich was ganz anderes. Und wahrscheinlich hilft es auch, dass jemand da so sich selbst so öffnet, auch um sich selbst zu öffnen und so. Das ist bestimmt ganz,
das braucht es ja meistens, einen, der anfängt und dann kann man sagen, geht mir auch so. Ich finde, als du erzählt hast, und ich glaube, du hattest recht, du hast erzählt, dass du darüber nachdenkst, ob du das machst, und ich habe aber auch recht, wenn ich sage, dass ich gesagt habe, ist ja eine tolle Idee, stimmt's?
Das weiß ich auch. Ja. Das hat mir auch sehr gefallen.
Weil, ist das mit den Tattoos eigentlich noch drin?
Das mit den Tattoos ist drin. Ich habe so ein Tattoo-Problem, kann man Tattoos ja mal sagen.
Macht ja
nichts. Ich habe schon mal darüber einen Text geschrieben und bin ganz böse beschimpft worden. Also ihr könnt euch das sparen, das jetzt nochmal zu machen. Ich finde Tattoos halt wirklich schwierig, ist überhaupt nicht meins. Ich bin tolerant, aber ich finde es halt auch manchmal unglaublich bescheuert. Und vor allen Dingen, es ist tatsächlich so, dass mir jetzt das klingt jetzt total blöd, aber ich darf das sagen, weil ich ja, also diese jungen Menschen schon so, also die tun mir jetzt so leid, wenn dieser ganze Körper so voll ist, wo ich so denke, Leute, in 20, 30 Jahren, also wenn das eben dann einfach so Schrumpelobst wird, für mich gilt eben einfach, oder ich weiß, dass ich zu keinem Zeitpunkt meines Lebens weiß, was in der Zukunft Gültigkeit haben wird. Also ich weiß, also dafür habe ich mich schon zu oft geirrt. Oder ich würde heute auch keine Karottenhose mehr anziehen. Und in den 80ern war das Größte. So, und deswegen bin ich mit solchen Sachen so wahnsinnig vorsichtig.
Ich bin da weniger vorsichtig, weil man weiß ja nie, was wird. Deswegen, dann würde man auch keine Kinder in die Welt setzen, sich nicht verlieben und so. Aber
Verlieben passiert ja einfach.
Naja, Tattoos
also
auch.
Anders,
passiert einfach so. Nein, aber ich bin da ein bisschen hin und her gerissen als Selbsttätowierter. Der einzige Unterschied zwischen tätowierten und nicht tätowierten Menschen ist, dass es den Tätowierten egal ist, wenn du nicht tätowiert bist. Aber ich verstehe natürlich genau, was du meinst, weil ich fahre auch manchmal so, wenn ich an Raststätten bin, so im Bundesgebiet und denke so, boah, bis unters Kinn und der oder diejenige ist gerade 19. Ja. Finde ich schon auch krass. Also, ja.
Ich habe vorhin, darf ich das noch erzählen, am Hamburger Hauptbahnhof war eine Frau, eine junge Frau mit, sagen wir es mal, stämmigen Beinen. Und die hatte sich auf den Oberschenkel, die hatte eine kurze Hose an, dann hatte die sich wie so eine Kristallbordüre da drauf dingsen lassen mit einer Schleife. Und es ist so, ich war ganz unangenehm berührt von dieser natürlich Aufforderung zum Sex, bei diesen, also nicht nur, weil die Beine dick waren, aber das war so, ich fand das so unangenehm, dass das so offensichtlich ist, mit sowas Intimem konfrontiert zu werden auch. Das finde ich auch sowas, manchmal ist das so grenzüberschreitend. Und das finde ich auch schwer auszuhalten. Das ist ja auch so, wenn du mal genau hinguckst, dann kriegst du ja auch böse Blicke, weil die Leute, ich weiß, das verstehe ich nicht. Also, ich meine, mir hat auch schon mal einer gesagt, er haut mir gleich auf die Fresse, wenn ich weiter gucke. Und dann denke ich so, ach Mensch, lass es doch.
Wenn du auf seine Tattoos guckst, echt?
Ja.
Ja, das ist tatsächlich, das verstehe ich auch nicht, weil, also wenn ich sie zumindest so habe, dass man sie als Gegenüber einfach sehen kann, dann muss ich das auch als tätowierter Mensch ertragen, dass sich das jemand mal genauer angucken will.
Aber weißt du, was mir einfällt? Und zwar, ich habe einen totalen Fortschritt gemacht, weil dieses Buch ist ja auch, es geht auch ums Fortschritt machen und ums Loslassen. Und ich bin tatsächlich jetzt so weit, also mit meinem Kind, dass ich so, also was das Loslassen anbelangt, dass ich gedacht habe, wenn der jetzt mit dem Tattoo nach Hause käme, also nicht nach Hause, er wohnt ja nicht mehr zu Hause, aber wenn er jetzt eins hätte, ich würde nicht mehr ausflippen. Ich fände es natürlich nicht gut, aber ich würde überhaupt nicht mehr schreien, ich würde nicht ausflippen. Echt,
ansonsten hättest du geschrien?
Ja, natürlich.
Wirklich? Also wenn es jetzt nicht gerade auf der Stirn ist?
So mein Kind, kann ich doch schreien.
Ja, na und? Da kann ich doch tätowieren lassen. Also wie gesagt, muss ja jetzt nicht
unbedingt der Kehlkopf sein. Nein, aber ich hätte natürlich so dieses, ich hätte dann schon, oh, wie kannst du nur und denk doch mal, also so, ne, weil ich es ja nicht machen würde. Aber mittlerweile bin ich, dass ich denke, ja komm, du soll er machen, wenn er meint, er muss es haben. Und das finde ich einen total tollen Fortschritt.
Warten wir mal das Motiv ab und dann können wir nochmal reden. Bist du denn verrückt? Ich meine, ich sage nur schlagende Vereinigung, ne? Vielleicht lässt man sich auch dann mal was tätowieren, wo man vorher nicht so richtig informiert war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es geht ansonsten, das Buch endet ja auch sehr versöhnlich und sehr zufrieden.
Ja, das ist tatsächlich so, ich war ja selbst ganz überrascht und zwar hat mir dieser Auszug wahnsinnig gut getan. Also das hat sicherlich damit zu tun, dass dann irgendwann auch mal so ein schwieriger Prozess endlich zu Ende ist. Also ne, das geht dann so auf den Auszug zu und dann denkst du, ja jetzt soll dieser Tag auch endlich kommen. Und tatsächlich war das eine unglaubliche Befreiung. Ich habe dann, es war ganz toll, der ist in eine WG gezogen mit zwei Mädels und hatte ganz viele Freunde, die geholfen haben und sein Vater hat noch geholfen und dann haben wir danach da zum Türken eingeladen und dann war alles vorbei und dann stand ich irgendwie auf der Straße und es war als fielen 19 Jahre Verantwortung ab. Einfach so, es fiel einfach so runter. Ich habe gedacht, ja, das war's, vorbei. Und das war echt ganz schön. Und dann habe ich 3 Tage gepennt, nach Hause gekommen, habe gesagt, ich bin unglaublich müde, habe mich hingelegt und habe mehr oder weniger 3 Tage durchgeschlafen und seitdem geht's mir blendend.
Ich merke mir das, wie das funktioniert. Wir hören Annen-Mai Kantereit.
Aber nicht mit dem schlimmen Lied.
Ich kenne den Song 21, 22, 23 nicht, muss ich zugeben.
Er hat einen ganz tollen Text, es ist genau okay. Das. Es geht eigentlich um älter werden. Das heißt dann schon bei dem, ich glaube, und du bist 24, 25, 26 und du tanzt nicht mehr wie früher. Also
das Thema Tanzen hast du ja auch im Buch.
Ja, das habe ich auch im Buch.
Aber dafür müsstest du es lesen, so. Edge. Silke Burmester ist im Studio mit neuem Buch. Mutterblues heißt es, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Wir hatten zwischendurch mal ganz kurz auch so ein bisschen drüber geplaudert über dieses Buch und dann habe ich gesagt, ja, aber Vätern geht's doch genauso. Und das haben dir wahrscheinlich mehrere Leute gesagt und jetzt gibt es in dem Buch auch ein spezielles Kapitel über Väter. Erzähl, was ist denn der Unterschied? Es gibt Unterschiede, na klar, aber was macht dieses Kapitel, was zeichnet das aus im Gegensatz zu dem, was du so über dich selbst schreibst?
Das ist das Tolle, nicht viel. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Erkenntnis. Also ich habe das ja geschrieben, von mir ausgehend und weil ich gedacht habe, und ich adressiere Frauen. Ich wollte, habe ganz bewusst keine Männer adressiert, weil ich habe gedacht, ich kann nicht für Männer sprechen. Mhm. Dann aber in den Gesprächen, die ich dazu geführt habe, bin ich dann alsbald draufgekommen, dass es eben auch Vätern ganz, 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 ganz ähnlich geht und dass die auch zum Teil sehr leiden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das wäre unfair, das hinten rüberfallen zu lassen, also so zu tun, als sei das nur ein Frauenthema. Und deswegen gibt es eben dieses Väterkapitel und da habe ich überwiegend Väter zu Wort kommen lassen. Also weil ich, wie gesagt, was soll ich da schreiben? Ich habe Gespräche mit denen geführt und da war zum Beispiel ein Vater bei, das fand ich ganz toll. Also der leidet extrem, das tut mir auch unglaublich leid. Aber das Tolle war, der hat genau so eine Sprache wie ich. Also der hat das gleiche Vokabular, der hat gesagt, er hätte nie gedacht, dass ihn das so erwischen würde. Und also so wirklich auch eine Theatralik und der Schmerz ist schon in der Sprache drin. Und ich glaube ja, dass ein ganz entscheidender Unterschied ist ja nicht nur dieses, dass wir jetzt bessere Verhältnisse mit unseren Kindern haben und eher auf Augenhöhe und dass eben auch Väter tatsächlich eine bessere Beziehung haben, sondern was ich gemerkt habe, ist, dass es natürlich vor allen Dingen oder Väter betrifft, die obwohl sie getrennt sind, die auch die Erziehungsverantwortung haben. Also wenn man sich trennt und man macht das irgendwie 50-50 und nicht wie früher, also früher war das gängige Modell alle 14 Tage samstags den Vormittag. So, und jetzt übernehmen die Väter die Erziehungsarbeit und in dem Moment entsteht natürlich genau diese Bindung, die dann aber eben auch dazu führt. Und ich finde das ehrlich, ich finde das eine ganz, ganz ein wunderbares Indiz. Ich finde das total schön. Also so leid es mir auch tut, aber das ist doch großartig, dass das bei Männern so ist. Ich finde das ganz toll.
Es gab doch mal von Fischmob diese Platte, Männer können ihre Gefühle nicht zeigen. Nee, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Und vielleicht war das in der Vergangenheit tatsächlich auch so, dass Männer dann eher gesagt haben, naja, natürlich, der Junge muss jetzt auf eigenen Füßen stehen und so. Wahrscheinlich haben sie es immer auch ähnlich empfunden.
Aber sie haben es halt nicht, doch, das denke ich auch. Aber es wurde ja einfach nicht gezeigt. Also auch dieses, ich meine, wann hat mein Vater mal mit mir gespielt? Oder wann hat er mich mal in den Arm genommen? Oder wann hat er, also ich weiß, dass meine Mutter mir ein paar Mal gesagt hat, ja, aber er hat dich lieb. Ich meine, ich weiß, dass der mich lieb hatte, aber der war halt nicht in der Lage, das zu zeigen. Und das hat ja ganz, ganz lang noch gedauert und so. Und von daher ist es natürlich nur toll, dass da jetzt andere Väter einfach sind und so.
Ja, das glaube ich auch, dass sich da einiges getan hat. Es gibt, ich finde es ja insgesamt scheiße, weil man ja auch, du hast gerade gesagt, nach 19 Jahren fällt so eine Last von einem dann. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, man ist ja dann auch, klingt jetzt auch total logisch, aber dieses, wenn man sagt, man ist ja dann zusammengewachsen, wie gesagt, ich habe zwei Söhne, wir haben zwei Söhne und erst jetzt wird mir so bewusst, wie sehr ich dieses total stressige und manchmal voll nervige, aber gemeinsam verreisen zum Beispiel toll finde und ärgere mich darüber, dass wir das nicht viel mehr gemacht haben und so, weil ich merke das jetzt schon, der Ältere ist halt viel unterwegs und viel weg und soll er auch, ist auch cool, aber wenn wir dann zu dritt sind, nur mit seinem jüngeren Bruder und so, irgendwie fehlt einer.
Ja.
Und
ja.
Finde das jetzt schon ganz furchtbar, obwohl er noch bei uns lebt und so. Und denk so, wenn der andere jetzt auch noch flügge wird irgendwie, dann so. Ich meine, einerseits hat man dann wieder mehr Zeit für sich und so und kann andere Sachen machen, aber ich mag diese Gang. So.
Ja.
Und das wird schon krass. Ich hoffe halt, dass die sich nur ganz langsam löst.
Nein, das hoffst du nicht. Wenn die mit 24 da immer noch hängen, dann denkst du auch, da läuft das falsch. Das
Nee, wenn ich das so manchmal sehe, nee, die müssen schon selber klarkommen. Mhm. Warum ist das so schwer? Schöne Überleitung zu Charles Bradley, den du mitgebracht hast, nämlich Why Is It So Hard? Ja. Passt. Mutterblues, mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Das ist die Frage, die das Buch von Silke Burmester stellt, die zu Gast bei Flux FM Spreeblick ist. Und ich kann euch nur sagen, auch wenn ich schon zugegeben habe, dass ich noch nicht völlig durchgelesen habe, aber keine Angst, weil es ist nicht, du hast auch gesagt, du wolltest nicht so einen komischen Ratgeber schreiben. Das ist es überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass man sagt irgendwie, sie sind eine Frau in den 40er Jahren, tun sie dies und das, sondern und es empfiehlt auch nicht, wie man glücklicher wird, als man ist oder so. Es ist nicht eins dieser Bücher, sondern es ist ein sehr ehrliches und bewegendes und tolles Buch, was trotz der melancholischen Thematik manchmal trotzdem toll ist. Also man fängt nicht an zu heulen, wenn man das liest. Oder so.
Ich glaube schon. Ich weiß, dass es Leute gibt, die weinen. Aber das ist eben der Punkt. Es trifft ja nicht alle gleichermaßen und so weiter. Ne? Also das ist eben so ein Unterschied. Ich glaube, das Thema gilt für ganz viele. Aber ob du da jetzt weinst oder nicht oder irgendwie, das ist halt, das hat, glaube ich, viel mit der eigenen Situation zu tun.
Das stimmt.
Und es wird auch Frauen geben, die irgendwie wahrscheinlich eine Krise kriegen, wenn sie dahin kommen, wo du einfach merkst, ja, eigentlich ist alles im Arsch. Ne? Also so irgendwie vor allen Dingen auch so diese Sache, dass die Beziehung hinüber ist und so weiter und dass du da eigentlich ja ziemlich allein stehst oder irgendwie, was ja auch so ein Thema ist, irgendwie es ist ja nicht so, dass nur wir Frauen in dem Alter eine Krise haben, sondern die Männer haben die ja in großen Teilen auch, aber die lösen die ganz anders. Die gehen ja sehr ins Außen und werden sehr aktiv und ganz viele Männer um 50 fangen an, eine Firma zu gründen oder machen sich selbstständig und wirklich ganz klassisch, also das ist nicht ausgedacht, ne, der Bootsführerschein, irgendwie der Motorradführerschein, die Reise nach Nepal und dieser ganze Kram. Und Frauen gehen halt in diese innere Isolation. Und das ist der Unterschied. Oder auch die Männer, die tatsächlich auch, beziehungsweise ich hatte jetzt das, ich habe gerade gedacht, ich müsste eigentlich einen Artikel schreiben, der da heißt, Achtung, Achtung, die 30-Jährigen kommen oder sind da oder wie auch immer, weil mir innerhalb von 2 Tagen 2 Geschichten zugetragen wurden aus dem Journalistenumfeld, wo, also aus Frauenperspektive, also es ging, 2 Frauen haben mir erzählt, dass ihre jeweiligen Männer sie für eine 30-Jährige aus der Redaktion verlassen haben. Und ich glaube auch, das ist was, also oder der eine kriegt nun auch noch ein Kind. Und das ist zum Beispiel, das ist ja was, das ist ja eigentlich, da bin ich ein bisschen neidisch. Männer können einfach nochmal neu anfangen. Mhm. Die können einfach nochmal eine neue Familie aufmachen. So, was aus der ersten ist irgendwie, ja, Luft raus, alles nicht mehr so doll und irgendwie entschließt man sich vielleicht, sich zu trennen und dann bin ich als Mann irgendwie Anfang 50, lerne jemanden kennen und kann einfach nochmal das gleiche machen. Und ich hier Frau, sitze da mit meinen Eiern, die jetzt immer weniger werden und alles wird immer krumpeliger und da ist gar nichts mehr. Also ich habe gar nicht diese Option von so einem Neuanfang. Das finde ich schon, also da bin ich schon echt auch neidisch auf Männer. Das finde ich irgendwie schade.
Hm. Ja, kann ich verstehen.
So, und da ist eben so dieses, und es ist natürlich eh was ganz, also es ist ja eh sowas Typisches, dass Frauen im Leiden nach innen gehen und still werden. Und so, und das lässt sich halt beobachten. Das ist so. Das ist schade.
Ich kann Männern trotzdem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Nee, das Schöne ist nämlich, dass du, was du vorhin beschrieben hast, eingangs dieser Sendung, dass du so ein bisschen die Sorge hattest, dass Leute denken können, du bist so eine dieser
Übermuttern
und so. Und das merkt man halt genau, dass du das nicht bist. Und deswegen, also mir ist das nahe, was du da schreibst und die du da tickst. Deswegen lest das mal auch als Typen. Speziell, wenn ihr über 40 seid. Sagen. Oder als Leute, die vielleicht auch noch so nach dem Verhältnis zu ihren eigenen Eltern gucken. Wie oft rufst du deinen Sohn an?
Also ich glaube, ich sehe den so alle 3 Wochen.
Mhm.
Im Zweifelsfall zum Beispiel bei der Fußball-WM irgendwie beim Public Viewing, dass man irgendwie kurz anruft und fragt, bist du auch hier und sich dann in der Halbzeit sieht, das gehört zu den 3 Wochen mit rein. Ich denke, wir telefonieren so einmal die Woche und 2-mal gibt es so ein WhatsApp hin und her oder so. Was dann eher aber häufig so was Pragmatisches ist, wie dass er anruft und fragt, oder dass er WhatsAppt und fragt, habe ich eigentlich noch eine Bahncard? Mhm. Wo ich nur sagen kann, Entschuldigung, du hast deine Sachen eingepackt, musst du wissen. irgendwie. Aber das ist natürlich so süß. Ne? Solche Sachen kommen dann schon noch. Also du wirst schon noch als Mutter an so ganz bescheuerten Punkten dann doch noch gebraucht. Und
klar. Das
ist total niedlich irgendwie.
Aber du hast auch noch nie gesagt, du meldest dich ja nie.
Nee, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du da keinen Druck machst. Weißt du, dass du dieses eigene Bedürfnis denen nicht auflädst. Das ist mein Bedürfnis. Er hat ein ganz anderes. Ich frage natürlich manchmal, wollen wir uns sehen oder hast du Bock zum Essen zu kommen? Und dann zählt er mir auf, was er alles macht. Und ich verstehe, dass das natürlich alles 30 Mal toller ist, als mit seiner ollen Mutter da zu sitzen. Hm. So, und deswegen nur, weil ich Sehnsucht nach dem hab, irgendwie kann ich ja nicht sagen, ja, jetzt komm mal schön hierher.
Ich fand's sehr toll, mit dir hier zu sitzen und über dieses Buch zu reden. Ich hoffe, dass da noch ganz viele Interviews kommen und viele spannende Gespräche. Und machst du sowas wie eine Lesereise oder so?
Jein, also das Ding ist, es wird sicherlich Lesungen geben und so, so eine richtige Reise wohl nicht. Und das ist irgendwie auch ganz spannend. Ich muss das jetzt auch erstmal ausprobieren, weil, also ich habe ja schon mit den anderen Sachen, die ich so gemacht habe, viel gelesen, aber ich weiß an dieser Stelle nicht genau, wie das gehen kann, vor dem Hintergrund, dass es ja sowas auch ne, traurig, melancholisches ist. Und ich natürlich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Weißt du, wenn du da irgendwie Frauen sitzen hast und dann kriegen die nachher eine Krise, ist ja auch irgendwie scheiße. Also deswegen haben wir jetzt die erste Veranstaltung, ist eine moderierte. Da wird Bascha Mika irgendwie, wenn wir auch so ein moderiertes Gespräch haben und dann wird es Passagen geben. Und das finde ich total schön. Und ob man das dann beibehält oder ob mit der Zeit eine Routine sich einstellt und ich merke, okay, die und die Sachen lassen sich lesen, ohne dass da eine anfängt.
Ich glaube, bei Büchern, die ja letzten Endes doch eher ein Sachbuch sind, auch wenn es ist ja jetzt kein Roman, so. Ich glaube, das drüber reden ist dann wahrscheinlich viel einfacher.
Aber was was ich auch ganz schön fände, wäre dann auch tatsächlich irgendwie das dann auch dem Auditorium gegenüber zu öffnen und auch zu sagen, ne, die sollen Fragen stellen oder sollen was sagen oder so. Und ich habe zum Beispiel die Überlegung irgendwie, ob es nicht toll wäre, bei so einer Veranstaltung irgendwie das, also da so Bilder dran zu projizieren. Und dann würde ich irgendwie, also das ist so die Überlegung, ob ich so einen Aufruf mache, dass mir die Frauen oder Väter Bilder von ihren Kindern schicken, als sie so 4, 5 waren und so wie die jetzt aussehen. Mhm. Weil ich glaube, wenn du die nebeneinander stellst, dann denkst oder ey, oh nee, wow, geil, toll, Hammer. Und weil es geht ja schon darum, das sozusagen auch zu sehen und anzuerkennen und zu denken, ja, das, Aber es ist auch ganz, ganz toll. Also da in dem Moment kommt sofort der Schmerz, aber es ist großartig. Also, ne, wenn wir die, also wenn ich die angucke, ich finde die toll. Ist ganz schön, dass das so tolle Leute geworden sind.
Das sind sie ja.
Meistens.
Meistens. Wir enden mit einem Song, den auch du mitgebracht hast, nämlich The Beatles, passend mit This Boy. Silke, danke schön, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal kommen
durfte. Beim nächsten Buch bist du wieder dabei. Außer es ist so ein Scheiß. Dann nicht. Aber es glaube ich.
Dann erst recht.
Oder so. Tschüss.
Tschüss.